Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Ja, ich habe überall hier gesucht, konnte leider dieses schöne Gedicht gar nicht finden. Komisch, hä? Dass etwas, das so ein wichtiger Teil unsere Adventszeit, unser Vorbereiten, gar nicht hier zu finden ist. Singt dem Herrn, ja, wir kommen ein bisschen später in diese Richtung. Danke, Wolfgang, ja. Ja, vielleicht habe ich da eine falsche Übersetzung oder was, ja. Ja. Ich habe versucht, ein bisschen zu verstehen, wie das alles jetzt läuft, besonders in dieser Jahreszeit. Und bin dann in der New Catholic Encyclopedia gekommen, weil ich dachte, okay, hier werden wir etwas Wichtiges und Heftiges finden, wie wir zu diesem Zeit uns benehmen sollen. Und hier steht, dass in der Adventzeit werden wir als Christen drei Dinge geboten. Erstens, uns auf eine würdige Art und Weise zu vorbereiten, um den Jahrestag des Kommens des Herrn in die Welt als der menschgewordene Gott der Liebe zu feiern. Schön. Zweitens sind wir geboten, unsere Seelen zu vorbereiten als passenden Wohnstätten für den Erlöser, der im Abendmahl und durch Gnade zu uns kommt. Auch gar nicht schlecht, finde ich. Drittens, uns auf seine Wiederkunft als Richter bei Tod und am Ende der Welt zu vorbereiten. Und wie bei so vielen Situationen in unserem Leben finden wir immer zwischen diese zwei Extreme gespannt. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Oder ganz ernst, uns zu vorbereiten, ja, und zu denken, wie ist meine Seele momentan? Ist es denn bereit, den kommenden Jesus willkommen zu heißen? Ja? Weißt du zum Beispiel, dass bis ziemlich ganz, wie kann ich das denn sagen? Also ich sage das woanders. Jahrhundertelang war Adventszeit eine Fastenzeit. Kein Spekulatius, kein Glühwein, Moment mal, kein Lebkuchen. Kannst du es vorstellen? Ich überhaupt nicht. Fastenzeit? Ja. Ganz ernst. Und die Papsten haben viel dagegen gekämpft, diese Fastenzeit durch den Jahrhundert dran zu halten. Weil es ist wie vor Ostern. Ja. Die Gläubiger wurden ermutigt, fast geboten, es war eine Pflicht, für diese Zeit zu vorbereiten. Und was wir jetzt um uns herum sehen, vielleicht besonders in Deutschland, wo Advent sehr geliebt ist, sehr beliebt, sehen wir das ganz total andere. Ja? Zeit von Essen und Trinken und Partys und so weiter. Ja? Und dann lesen wir hier, unsere Seele zu vorbereiten als passenden Wohnstätten für den Erlöser. Ja? Ich bin ganz ehrlich auch kein so großen, kein großen christliches Ja-Typ. Ja? Ich bin in einer charismatischen Gemeinde aufgewachsen, wo wir wussten nichts von Advent und 39. Sonntag nach Trinitas und alle diese wichtigen Dinge. Ja? Und was bedeutet dann? Jesus in meinem Herzen, Jesus wohnt in meinem Herzen jeden Tag. Ja? Er kommt nicht nur einmal im Jahr. Auferstehen ist nicht nur zum Ostern, Auferstehen ist jeden Tag in unserem Leben. Versteht ihr? Ja? Deswegen ist für mich Advent immer ein bisschen interessante Geschichte. Aber ich glaube, es gibt immer noch ein Thema in all diese Dinge, das für uns sehr wichtig ist. Und das Thema ist Vorbereiten. Vorbereiten. Und wir werden ein paar Persönlichkeiten vom Neuen Testament heute Morgen anschauen und werden ein bisschen sehen, wie sie sich denn vorbereitet hatten und wie sie auch reagiert hatten, wenn ihre Erwartungen nicht total erfüllt worden sind. Erste Ding, wir können nie richtig erwarten, was kommen wird. Vorbereiten bedeutet, ich sehe etwas kommen und ich bereite mich vor. Aber wer weiß unter euch heute Morgen, wie schwer das ist? Ich vorbereite mich für etwas und dann etwas ganz anderes kommt mir entgegen. Ja, ich denke, wir gehen in diese Richtung und dann endlich muss ich jene Richtung gehen. Versteht ihr? Vorbereitung ist eigentlich ziemlich schwierig, weil wir können nie richtig erwarten, was kommen wird. Und ich würde sagen, besonders in die Zeit, in der wir jetzt leben, ja, können wir wirklich wissen, was morgen wird? Ich glaube nicht. Und die Frage dann ist, wie ist denn unsere Antwort, wenn etwas kommt, das wir gar nicht erwartet hatten? Sind wir so eng in unserem Denken, wir erwarten das und wenn etwas hier passiert, das hat nichts mit meiner Erwartung zu tun, weil ich erwarte immer noch, dass Jesus auf diese Art und Weise arbeitet oder wirkt. Ja? Ich glaube, heute müssen wir versuchen, in Gott unsere Gedanken wirklich zu erweitern, ja? Damit wir wirklich uns vorbereiten können, für was kommt. Wenn wir so eng in unserem Gedanken bleiben, kann oft, so oft, Gottes Plan, Gottes Ziele um uns vorbeigehen, ohne dass wir es merken. Wir müssen nur ganz kurz in die Geschichte der Kirche anschauen, zu sehen, wie oft haben die Menschen verpasst, die Zweck Gottes in ihrer Generation, in ihrem Geschlecht, weil sie es gar nicht erwartet hatte, in diesem Form. Versteht ihr? Die meisten Christen waren immer der Meinung, das kann nicht von Gott sein. Wenn das von Gott wäre, wäre es bei uns passiert. Ja, weil wir sind Volk Gottes. Ja, und Gott ist inzwischen total vorbeigegangen und hat eine neue Bewegung total von null an angefangen und aufgebaut. Und ich fürchte mich, dass wir auch in diesem Situation fallen können, wenn wir denken, nein, das hat nichts mit Gott zu tun, weil es ist nicht hier unter uns. Aber versteht ihr, Gott ist so viel größer als unser Verstand. Und seine Pläne sind so viel größer als die Dinge, die wir einnehmen können. Was ist denn unsere Antwort, wenn etwas kommt, die wir gar nicht erwartet hatten? Ich möchte erst ein bisschen von der Geschichte von Zacharias vorlesen aus Lukas 1. Ich fange mit Vers 5 an. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester vor der Ordnung Abijah mit Namen Zacharias. Und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadlich. Die waren eigentlich gute Menschen. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, aus Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räuchaltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm und sagte: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsam zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Was hatte Zacharias zu dieser Zeit erwartet? Von wie er reagiert hatte und seine Antwort, das werden wir in einem Moment lesen. Ich gehe davon aus, er und seine Frau hatte Hoffnung aufgegeben, ein Kind zu bekommen. Ich gehe davon aus, sie waren so alt, die hatte, glaube ich, so lange drauf gebetet und sie hat die Hoffnung aufgegeben. Und dann plötzlich stand der Engel des Herrn vor ihm. Und ich muss zugeben, vielleicht wenn ich auch in den allerheiligsten Ort wäre, und du verstehst, das war nicht für jeden Mensch möglich damals, ja, nur die Priester und nur einer, dem der Los traf, er ist gegangen, vielleicht hätte er ein bisschen erwarten können. Ja, das war keine tägliche Ding für ihn. Jeden Tag, oh ja, hier bin ich nochmal im allerheiligsten Ort, den Räucheropfer zu machen. Nein, das war vielleicht ein einmal im Leben Erlebnis. Ja, und dann plötzlich stand der Engel des Herrn. Okay, und ich gebe zu, das wäre für ihn eine Überraschung. Das wäre auch für jede von uns eine Überraschung gewesen. Ja, wir erwarten nicht, dass der Engel des Herrn vor uns stand. Und dann sprach der Engel zu ihm so deutlich und so klar, dass sein Gebete erhört worden ist. Und jetzt kommt der Punkt, wie reagiert er? Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Wie kann ich das wissen? Wie kann ich sicher sein, von was du mir sprichst? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Ich habe vor ein paar Monaten erklärt, dass wie man einen Computer Consultant definiert, der ist einer, der dir 10-mal erklären kann, warum etwas unmöglich ist. Und ich glaube, hier war Zacharias ein bisschen IT geprägt, ja, weil er kann nicht sein, Engel, auf die zwei Gründe, ich bin alt, meine Frau ist betagt. Ja, versteht ihr, der Engel kommt mit einer unmöglichen Botschaft. Und Zacharias sagte: Ja, das ist unmöglich. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Ja. Der Engel versucht überhaupt nicht zu beweisen oder mit ihm zu handeln oder zu erklären, wie das sein soll. Er sagte nur: Ich bin Gabriel, hör mir zu. Ja? Es ist der Vater, der immer sagt: Es ist, weil ich sage, dass es ist. Ja? Du musst dich nicht das alles verstehen. Ich sage einfach, dass es ist. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. War das denn Strafe für Zacharias, dass er nicht reden durfte? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war von Gott eine Sicherheitsmaßnahme. Ja? Weil solange Zacharias reden konnte, wurde er immer mehr Unglaube aussprechen. Versteht ihr? Wenn er nichts sagen konnte, konnte er nichts Schlechtes sagen. Konnte er nichts sagen von seinem Unglaube. Ja? Weil eigentlich war es unmöglich für ihn, Glaube auszusprechen. Und deswegen hat der Engel ihn geschützt durch diese Zeit, der Erwartung, dass es zur Fülle kommen würde, was ihm versprochen ist. In wie vielen Bereichen haben wir auf Dinge gebetet und endlich aufgegeben? Ich weiß nicht, wie lange Elisabeth und Zacharias für ein Kind gebetet hatten. 60 Jahre, 70 Jahre, man weiß nicht genau, wie alt die waren, aber das war eine lange, lange Zeit. Aber wir können das ganz anders sehen, von einer anderen Perspektive, von Gottes Perspektive. Er sucht überall ein Paar zu finden, um Johannes der Täufer in die Welt zu bringen. Hat dann überall geschaut und hat dann gesagt, Zacharias und Elisabeth, das sind ein Ehepaar, die sind mir treu. Die sind fromme Leute, die glauben an Gott. Die haben mich jahrelang auf einen Sohn gebetet. Das wird perfekt passen. Ja? Und trotzdem war das für Zacharias ein großes Problem. Okay, zweite Variante, zweites Beispiel heute ist Maria. Noch weiter im Lukas 1. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef von Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadeter, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dir nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen? Im Vergleich zu Zacharias, woran soll ich das erkennen? Ja, Maria sagte, es war auch eine Frage, aber ganz andere. Wie soll das zugehen? Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Ja? Könnt ihr das Unterschied hören zwischen Zacharias, der sagt eigentlich, du spinnst, das ist unmöglich, was du mir sagst. Und Maria, wie soll das zugehen? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Gott sucht immer noch Marias unter uns, die nicht mit ihm streiten werden. Das kann nicht sein, das ist unmöglich. Ich habe seit langem diesen Hoffnung aufgegeben. Sondern bereit zu sagen, wow, Gott, das hatte ich gar nicht erwartet. Das war gar nicht mein Plan. Aber ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Wie können wir in dieser Zeit der Vorbereitung uns handeln in Bezug auf unsere Beziehung mit Gott? Sind wir so geprägt, so geformt, dass wir sagen, Gott, ich erwarte dich, dass du das machst und das machst und das machst? Oder sind wir bereit, vor ihm zu stehen und sagen, es geschehe, mir geschehe, wie du gesagt hast. Es steht hier gar nicht so einfach, für Maria. Ja? Interessanter, bei Zechariah steht geschrieben, er erschrak und es kam Furcht über ihn. Und es gibt zwei griechische Worte hier. Und über Maria, es steht, sie aber erschrak über die Räder, aber es kam kein Furcht über ihr. Das heißt, sie wurde trotzdem verunsichert, weil wenn der Engel des Herrn vor man steht, gehe ich davon aus, wir würden alle verunsichert werden. Ja? Aber in Maria war das anders als bei Zechariah. Und Lukas, der alles so genau schreibt, macht das genauso, um diesen Unterschied klar zu machen. Ja? Und so ist es mit Gott. Er handelt uns alle als Individuum. Ja? Er sagt uns nicht, okay, Begegnungskirche, ja, ihr seid alle gleich, ihr werdet alle genauso reagieren. Nein, jeder von uns hat eigene persönliche Beziehung zu Gott. Und Gott handelt mit uns, jeder persönlich und individuell. Und das ist wichtig für Maria, so wie für Zacharias und für die anderen. Wir können dann sagen, wie reagieren die beiden? Erstens, die reagieren mit Glaube und mit Zweifel. Und die zwei Gefühle, die zwei Emotionen sind gemischt. In Maria sowie auch mit Zacharias. Aber wir sehen hier so viel Gnade Gottes. Ja, der Engel sagt, Maria, sei gegrüßt, du Begnadete. Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Ja, und auch bei Zacharias, was eine Gnade, dass nach so vielen Jahren endlich haben sie einen Sohn. Und was für ein Sohn. Ja? Die Gnade Gottes, der überall reicht und der für uns so wichtig ist, diese Gnade. Hat Maria was verdient von Gott? Auf keinen Fall. Hat Zacharias durch alle sein Dienen im Tempel und alles was verdient von Gott? Gar nicht. So, Johannes war ein Gnadengeschenk, so wie auch Jesus für Maria. Und drittens, wie reagieren die beiden? Im Lobpreis, im Aufgießen ihrem Herzen Gott entgegen. Es geht weiter. Vers 47 sagte Maria, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilendes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Namen heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Es ist sehr schwierig für uns, wenn wir immer wieder diesen Magnificat, dieser Lobpreislied von Maria anschauen, weil wir kennen die Geschichte. Ja, wir kennen das von diesem Ende an, haben das alles gesehen. Aber für Maria, was war ihr Zustand? Engel von Gott gekommen, sagt, du wirst schwanger sein. Was für ein Beweis hatte sie damals? Keiner. Sie wusste es gar nicht. Bis jetzt hatte sie auch kein großes Bauch, gehe ich davon aus. Das war immer noch frisch, das Wort des Engels. Ja? Dann geht sie zu Elisabeth und dann plötzlich hüpfte der Johannes im Bauch des Elisabeths, ja? Weil er seinen Retter gespürt haben. Und vielleicht war das der Moment für Maria. Wow, es ist wahr. Wirklich, der Sohn Gottes ist in mir. Fängt an zu wachsen. Aber bis dann hatte sie gar keinen sichtbaren Beweis, dass der Engel ihr Wahrheit gesprochen hatte. Und trotzdem sagt sie, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilendes. Das ist so ein Glaubensschritt für Maria. So ein Glaubensschritt und so wichtig. Und Hauptbetonung ihres Liedes ist, Gott ist groß, ich bin nichts und trotzdem wird Gott etwas mit mir machen. Sagt dir das was? Gott ist so groß, so allmächtig. Ich bin nichts, aber Gott hat etwas für mich vor. Er will etwas auch mit mir machen. Ja? Er hat auch Pläne für mich, obwohl er so groß ist und ich so niedrig bin. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan. Maria spricht hier in der Vergangenheit. Er hat große Dinge an mir getan. Obwohl zu diesem Moment ist nichts passiert. Kein Sohn, kein Nix. Ja? Aber Maria hat im Glauben, gesehen, was Gott, wie die große Dinge Gott in ihr getan schon hatte. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Wir kennen diese Geschichte, Maria damals nicht. Die Hauptbetonung ihres Liedes liegt auf Gott und danach, was er uns so gnädig getan hat. Im Lobpreis dann für Maria, es geht nicht um ihr, nicht um ihre Sorgen, nicht um ihre Bedürfnisse, nicht um was sie von Gott haben wollen, sondern Gott, du bist groß. Du bist unglaublich groß und du bist gnädig. Du bist unglaublich gnädig. Und ich bin selbst der Meinung, dass wenn im Lobpreis unsere Betonung geht immer wieder auf Gott und seine Größe und seine Güte und seine Barmherzigkeit, dann haben wir was Wertvolles gemacht. Ja? Ich fühle mich sehr, sehr unangenehm, wenn die Lobpreis geht immer mehr um ich und mich und was ich will und meine Bedürfnisse. Ja, es war eine Gruppe in England, die versucht haben, so ein Lobpreisbuch zusammenzustellen. Und die haben das alles alphabetisch, alle die Lieder alphabetisch auf den Tisch gelegt. Und das war für, ich glaube, das war Noel Richards, das war für ihn wirklich peinlich, dass die Haufe, der mit I oder Englisch I angefangen haben, war so groß. Ja, und Gott und Heiliger Geist und so, das war natürlich nur die erste Linie, aber das sagt uns was, ja. Wenn unser Lobpreis selbst bezogen ist, bringt das nichts. Vielleicht eine gute Gefühle. Nee, aber wir sehen hier Beispiele vom Lobpreis, das Gott groß macht und seine Gnade feiert und wie er ist. Und darauf liegt die Betonung. Lobpreislied war auch für Maria spontan und von Herzen. Und ich komme zurück zu diesem Ding. Nee, das sage ich jetzt. Für Maria, so wie auch für Zacharias, werden wir später sehen, sie hatten schon das ganze Alte Testament. Es wäre möglich für Maria zu sagen, ich spüre etwas hier, Moment. Dieser Psalm, nein, das bringt mir nicht. Dieser Psalm, ja, hier habe ich einen Psalm, das werde ich jetzt singen. Aber das hat sie nicht gemacht. Das Lobpreislied kam von innen. Es kam vom Herzen. Es war ihre persönliche Lied. Und ich finde das natürlich ein bisschen ironisch, das, was für Maria so spontan war, wurde jetzt jetzt vielleicht im England besonders jeden Sonntag von alle die Welt gesungen, ja, weil es jetzt ein Teil ihrer Liturgie geworden ist. Aber für Maria war keine Liturgie, das war ein Herzensschrei, ein Glaubensschrei von innen. Zurück zu Zacharias, Vers 68. Und sein Vater, das ist direkt nach dem Geburt Johannes der Täufers, und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feind und aus der Hand aller, der uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unsere Väter und gedächte an seinem heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten, ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und es geht weiter und weiter. Erinnert euch daran, Zacharias war stumm. Und jetzt plötzlich, im Moment der Geburt seines Sohnes, konnte er noch reden. Und was sagte er zu diesem Moment? Puh, so gut, dass ich noch mal reden kann. Oder wow, sieh mein Sohn, den wir so lange gewartet hatten. Er sagt: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Zacharias hat hier schon seine Antwort gesehen. Ja, nicht wie Maria, der prophetisch oder im Glauben was gesungen hatte, sondern hier ist der Sohn, den so lange erwartete Sohn, Johannes. Er hatte seine Antwort gesehen. Aber hier gibt es nicht erstens über seinen Sohn, der Verheißenen, es gibt nicht über, oh Gott, ich bin so dankbar, dass du jetzt uns einen Sohn gegeben hast. Nein, er hat im Geist was ganz anderes gesehen. Die Auswirkung des Geburts seines Sohnes. Ja, was von seinem Sohn zustande kommen würde. Und hier hat er, oder dafür hat er Gott gepriesen und gelobt. Denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Nicht, denn er hat besucht und erlöst mich und er hat mir meinen Segenswunsch, meine Sehnsucht gegeben. Nee, er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet, eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David. Weil wir an eine persönliche Beziehung mit Jesus glauben und diese persönliche Beziehung für uns sehr wichtig ist, ja, weil das eigentlich macht für uns einen Unterschied von anderen christlichen Gruppen, die einen Gott, der so weit entfernt preisen. Wir sagen, nein, Gott lebt mit mir, er ist in meinem Herz. Ja. Der Nachteil davon ist, dass wir können zu viel persönliche oder ich bezogen werden. Es geht um meine Beziehung, es geht um meine Bedürfnisse, es geht um meinen Lobpreis, es geht um meinen Stil, es geht um was mir gefällt. Ja? Anstatt, nee, Gott, du hast, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Zacharias in diesem Moment hat wirklich das ganze Bild gesehen, das so viel größer war als nur seine persönliche Situation, dass er endlich einen Sohn bekommen hatte. Und wenn wir über Vorbereitung oder Erwartungen reden, geht das um uns? Geht das um mir? Oder haben wir Erwartungen vielleicht für unsere Gemeinde? Für unsere Stadt, für unser Land. Wie groß können wir denken? Wie groß können wir glauben? Weiter als uns, weiter als unsere Familie, weiter als unsere Umständen, sondern wirklich, dass wir können sagen, Herr, komm, besuch und erlöse dein Volk. Und hat uns aufgerichtet, eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David. Wie war Zacharias Lobpreis her? Prophetisch, geisterfüllt, gottzentriert. Ja? Für mich sind das die drei Schlüsselelemente von unserem Lobpreis. Prophetisch, geisterfüllt, gottzentriert. Und wenn ich das Wort hier prophetisch benutze, das bedeutet nicht, dass wir singen, und in 3 Jahren wird das über Berlin kommen und es wird aber prophetisch im Sinn, wir spüren Gottes Herz. Und das kommt von uns aus. Ja? Wir spüren, was Gott zu uns sagen will und auch, was er von uns hören will. Das, in diesem Sinn benutze ich das Wort prophetisch. Im Zacharias sehen wir nochmal Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Genauso wie bei Maria. Gott ist treu. Wir wissen nicht, wie lange Zacharias und Elisabeth darauf gewartet hatten. Aber ich glaube, das war eine lange Zeit. Endlich ist Gott treu. Er ist so viel größer als unserem Verstand. Wir kommen in diese Zeit der Vorbereitung. Gott will unsere Gedanken erweitern. Erweitern. Wir wissen nicht genau, was für Herausforderungen uns in den nächsten Jahren vorstehen werden. Man muss kein Prophet sein, zu sagen, wir werden andere Dinge sehen, die wir nicht vorher gesehen haben. Was in dem letzten Jahr auch passiert ist, haben wir nie vorher gesehen. Wir können nicht die Zukunft mit unserem aktuellen Verstand gut interpretieren und gut darauf reagieren. Das geht nicht. Wir brauchen neuere Dinge. Und Gott will unseren Verstand, unsere Gedanken, unsere Erwartungen erweitern. Das ist mir sicher. Und das sehe ich in beide diese Typen, Zacharias und Maria. Und auch weil sie nicht gleich reagiert haben, sehen wir immer noch hier, dass Gott jede von uns persönlich handelt. Was er von mir haben will, ist nicht, was er von dir haben will. Wir stehen jeder einzeln persönlich vor ihm. Aber ich glaube auch, das Lobpreis für uns in dieser Erwartungszeit ist wirklich ein Schlüssel. Wenn wir immer wieder gehen, wie wir vorher gegangen sind, das bringt nicht, das bringt keine Veränderung. Aber ich glaube, Gott fordert uns heraus, in diesem Lobpreisstil einzugehen, wie Zacharias, wie Maria, unsere eigenen Gedanken auszudrücken. Ja? Und wir müssen nicht so poetisch sein. Ja? Wir können immer die Lobpreislieder, die Text ansehen und sagen, wow, das ist schön, was sie geschrieben haben. Von meinem Herz kommt das nie. Aber ich glaube, Maria war auch keine Dichter. Und Zacharias auch. Aber sie haben reagiert. Sie haben Gott eine Antwort gegeben, das vom Herzen gekommen ist. Und Gott will von uns nur Ehrlichkeit haben. Er will hören, was in unserem Herzen ist. Wie wir, was wir für Erwartungen haben und wie wir weiter unser Herz vorbereiten wollen. Und wir haben jetzt ein bisschen Zeit heute Morgen. Wir werden das ein bisschen üben. Sehr entspannt, ohne Druck. Aber wir haben jetzt Zeit. Matthias und Merle werden was spielen und wir können jetzt ausdrücken, Gott, was in unserem Herzen liegt. Was für Fürchte und Ängste wir haben. Weil wenn wir diese Fürchte und Ängste reinhalten, das kann Gott kann nichts damit tun. Wenn wir anfangen, ehrlich vor ihm zu stehen und sagen, Herr, ich habe Angst für die Zukunft. Ich weiß es wirklich nicht, wie ich nochmal in Stadtmitte fahren will, wegen Bombenangriffe oder was. Ich habe Angst. Dann kann Gott anfangen, mit uns zu reden. Aber ich würde euch auch ermutigen, nicht so sehr auf uns selbst zu konzentrieren, sondern die Wahrheit über Gott auszudrücken. Wie Wolfgang ganz am Anfang gesagt hat, Gott, du bist so köstlich. Und wenn das unser Lied wäre, Gott, du bist köstlich. Gott, du bist köstlich. Ja, das ist absolut in Ordnung, weil das kommt vom Herzen und das sagt Gott was, das ehrlich ist. Und wir werden das jetzt machen, die Möglichkeit haben, unser Herz vor Gott auszuschütten, ihm zu sagen einfach, dass er gut ist. Du kannst auch ein paar Versen aus der Schrift benutzen, gebrauchen, vielleicht was wir jetzt vom Lukas 1 gelesen haben. Du kannst auch diese Worte gebrauchen oder benutzen. Aber Gott sagt uns oft und ermutigt uns, ein neues Lied Gott zu singen. Ein neues Lied. Ein Lied, das vom Herz kommt. Das muss nicht so Profi sein. Das muss nicht so gut klingeln und gut reimen und alle schöne Dinge haben, sondern Hauptsache, es kommt vom Herz und es geht über wie groß und gut Gott ist uns entgegen.